¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Österreich freut sich, Gastgeber des
vierten Gipfels
der Staats- und Regierungschefs
der Europäischen Union, Lateinamerikas
und der Karibik zu sein,
der am 12. Mai in Wien stattfinden wird.
Handel gleich Wachstum gleich Wohlstand und Frieden. Die hohe internationale Politik und Geschäftswelt trifft sich wieder einmal.
Zugleich werden in Wien auch die sozialen Bewegungen aus beiden Kontinenten ihre Stimme erheben. Von wegen globalisierte Wunderwelt.
Auch Onda und Radio Matraca fahren nach Wien. Wir berichten für euch live vom offiziellen und vom Alternativgipfel.
Im Vorfeld, währenddessen und danach. Mit Interviews, Hintergrundbeiträgen, Einschätzungen.
Per Livestream und natürlich auf unserer Homepage www.npla.de.
Vom 10. bis 13. Mai aus Wien.
Klick's an und hör rein.
Hallo liebe Freundinnen und Freunde da draußen, ein kleines Missgeschick ganz am Anfang, aber jetzt sind wir wirklich bei euch aus Berlin, Radio Onda, mein Name ist Oliver und neben mir sitzt Thomas.
Ja, wir sind jetzt hier auf Sendung, live hoffentlich, wir hoffen, dass alles klappt, in einem improvisierten Studio im Kongressgebäude in Wien, in der Wiener Innenstadt. Das heißt, was wir in unserem Jingle angekündigt haben, ist jetzt Wahrheit geworden. Wir werden die nächsten zwei Stunden live von Wien hier über den Gipfel und die Gegengipfelaktivitäten vor allem berichten. Wir, das sind Olli.
Genau, das bin ich. Und ich sage euch mal die Sendezeiten. Online hört ihr jeden Tag von 15 bis 16 Uhr. Und abends gibt es noch was ganz Besonderes für euch, nämlich von 18.30 Uhr bis 19 Uhr. Da hört ihr Radio Matraca desde Berlin, unser Programm auf Spanisch, mit zwei sehr netten Moderatorinnen. Kann ich nur empfehlen. Wenn ihr Informationen zu uns habt, zu uns haben wollt, die gibt euch jetzt der Thomas.
Genau, nämlich wir sind Onda und Matraca vom Nachrichtenpool Lateinamerika. Und mehr Informationen findet ihr auf www.npla.de. Wurde gerade schon am Jingle auch angesagt, www.npla.de. Klickt euch rein, hier sind viele Sendungen von uns. Hier werden wir auch die Sendungen raufladen, die wir hier abfahren.
Und jetzt bekommt erstmal ein bisschen Musik, nämlich aus Argentinien. Wie so.
Ya comienza la zona.
saca mostrando su dedo, la gente se asusta y se pone a gritar.
So, das war jetzt ein kurzes Musikstück angespielt. Vicentico, se despierta la ciudad, die Stadt wacht auf. Wien wacht auch auf. Der Gipfel kommt, morgen sind 60 Staatschefs hier anwesend. Es ist der größte Gipfel seit dem Wiener Kongress 1815 in der Stadt. Und wir werden die nächsten 2 Stunden diesen Gipfel und den Gegengipfel begleiten, nämlich programmatisch im Radio, im Internet, und wir hoffen, dass viele dieses Internet abgreifen und es über ihre Sendung, also über ihre Sender senden. Wir werden die nächsten 2 Stunden senden, zum einmal Hintergrundberichterstattung über den offiziellen Gipfel machen, nämlich was passiert, warum treffen sich die Staatschefs aus Lateinamerika und der Europäischen Union, was haben sie vor, welche Strategien stecken hinter dem Gipfel, welche Ideen stecken hinter dem Gipfel. Dann kommt eine halbe bis dreiviertel Stunde Hintergrundberichterstattung über Unternehmen, die in Lateinamerika engagiert sind und ihre, also europäische Unternehmen, die da engagiert sind und deren Ziele. Zunächst ein österreichisches Unternehmen, das von einem von Herbie von Radio Orange präsentiert wird. Danach werden wir über spanische Unternehmen reden. Und schließlich werden wir auf den Gegengipfel, der heute Morgen auch gestartet ist, in Lasando Alternativas eingehen mit einer kurzen Berichterstattung darüber. Und dann werden wir noch einen Interviewgast, einen Organisator des Gegengipfels, hoffentlich im Studio begrüßen können, sofern alles gut geht. Und wir steigen jetzt aber erstmal mit dem ersten Thema ein, nämlich der Hintergrundberichterstattung über den Gipfel jetzt, Olli.
Genau, und seit 1999 gibt es diese Gipfel, diese EU-Lateinamerika-Gipfel. Seit 1999 versucht die EU, ihren Fuß in Lateinamerika reinzukriegen. Dieser Prozess ist in den letzten Jahren auch schon wieder abgeschlafft. Und Wien, dieser Gipfel hier im Moment in Wien, soll neue Impulse geben. Und im Vorfeld haben wir uns mit Thomas Fritz unterhalten. Thomas Fritz ist ein Mitarbeiter der Berliner Arbeitsgemeinschaft für Umwelt und Entwicklung, Blue 21, der uns seine Einschätzung über diesen binationalen Dialog EU-Lateinamerika geben wird. Und diesen Bericht hat unsere nette Mitarbeiterin Shikiba Babori für uns vorbereitet.
Zum 4. Mal findet am 12. Mai das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union sowie der Staaten Lateinamerikas und der Karibik in Wien statt. Ein wichtiges Thema, der Ausbau der Handelsbeziehungen. Eine Annäherung der beiden Kontinente sieht Thomas Fritz, Handelsexperte der Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Umwelt und Entwicklung, Blue 21, jedoch auch für dieses Jahr nicht.
Bei diesen Gipfeltreffen haben die Regierungschefs Lateinamerikas und Europas natürlich in erster Linie das Interesse, die wirtschaftlichen Beziehungen weiterzuentwickeln. Und dieser Prozess ist momentan so ein bisschen ins Stocken geraten, weil es dort große Vorbehalte auf lateinamerikanischer Seite gibt.
Das wirtschaftliche Interesse Europas für Lateinamerika hat seit den 90er Jahren stark zugenommen. Viele europäische Unternehmen investieren in Lateinamerika. Auch einige deutsche Unternehmen sind darunter.
Was viele Menschen in Deutschland gar nicht wissen, dass die Region um Sao Paulo die zweitgrößte Industrieregion mit deutschen Unternehmen ist nach dem Ruhrgebiet. Und das sind alle möglichen Unternehmen. Das sind Automobilunternehmen, das sind Maschinenbauunternehmen, chemische Industrie. Alles, was man sich denken kann, ist dort halt eben in Lateinamerika. Das sind allein in der Region um Sao Paulo 6.000 deutsche Unternehmen. Und deren Interessen, die will man natürlich wahren.
So Thomas Fritz von Blue 21. In einzelnen lateinamerikanischen Ländern werden, was die Inhalte der Freihandelsverträge betrifft, immer mehr kritische Töne laut. Vor allem das Thema Enteignungsschutz sorgt für Empörung.
Da bekommen viele Investoren kalte Füße, wenn Venezuela oder Bolivien die Nationalisierung der Rohstoffe auf die politische Tagesordnung setzen.
Auch der Handel soll vereinfacht werden. So ist ein Abbau der Handelshemmnisse wie die Senkung der Zölle vorgesehen. Ein Punkt, den vor allem auch die europäischen Investoren begrüßen.
Für die Bauindustrie beispielsweise ist das unheimlich wichtig, dass die Staatsaufträge in Lateinamerika international ausgeschrieben werden. Erst dann hat man eine Möglichkeit, dort halt eben auch als internationales Unternehmen dann tätig zu werden.
Die lateinamerikanischen Länder sind sich untereinander nicht einig, was die Frage des Freihandels oder die Beziehung zu Europa angeht. Den Ländern der Europäischen Union ist es sehr daran gelegen, Freihandelsabkommen mit Lateinamerika auszuhandeln. Verhandlungen mit dem Mercosur, das heißt Brasilien, Paraguay, Uruguay und Argentinien, sind bereits aufgenommen. Bei dem Treffen in Wien sollen die Verträge möglichst unter Dach und Fach gebracht werden. Eine Einigung ist allerdings nicht in Sicht. Thomas Fritz von Blue 21 erklärt warum.
Und dieser Prozess ist in Stocken gekommen. Der ist deswegen in Stocken gekommen, weil vor allem Brasilien da auf die Bremse getreten ist in diesem Prozess. Die Brasilianer sagen sich, was die Europäische Union bis jetzt an Zugeständnissen gemacht hat in diesen Abkommen, in diesen Verhandlungen, das ist noch nicht genug. Das reicht uns einfach nicht. Ein besonderer Streitpunkt in solchen Verhandlungen ist immer die Agrarfrage. Die Europäer sollen ihre Agrarsubventionen senken und hier mehr lateinamerikanische Produkte in Europa auf den Markt lassen. Das ist das besondere Interesse Lateinamerikas beziehungsweise der Agrarindustrie in Brasilien. Und die Agrarindustrie in Brasilien ist ungemein einflussreich und mächtig. Die Rinderbarone, die Sojabarone, die haben ein Interesse daran, hier auf den europäischen Markt zu kommen mit ihren Produkten.
Es gibt in Brasilien aber auch andere Gruppen, die bei den Freihandelsabkommen um ihre Existenz fürchten. Welche dazugehören, nennt Thomas Fritz, Handelsexperte der Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Umwelt und Entwicklung.
Vor allem im industriellen Bereich gibt es da große Befürchtungen, beispielsweise die Haushaltsgeräteindustrie. Brasilien hat gesagt, wenn wir ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union unterzeichnen, hieße das, dass wir hier auch den Markt aufmachen müssen in Brasilien. Und dann überfluten hier die ganzen europäischen Produkte den heimischen Markt und wir kommen oft mal unter ganz erheblichen Wettbewerbsdruck und müssen möglicherweise Produktionskapazitäten runterfahren oder schließen.
Die Staaten des Mercosur sind bei den Verhandlungen keineswegs gleichberechtigte Partner. Die Position Brasiliens als Mitglied der Mercosur-Gruppe ist somit eine ganz entscheidende.
Weil Brasilien einfach das Powerhouse in Lateinamerika ist mit 170 Millionen Einwohnern, ist wesentlich größer als Argentinien, Uruguay oder Paraguay. Von daher geben die ganz entscheidend auch den Ton an in diesen Verhandlungen.
Bei dieser Kooperation geht es in erster Linie um die Interessen der europäischen transnationalen Konzerne. Die Forderungen der EU-Kommission und die Wünsche der europäischen multinationalen Konzerne überdecken sich. Deutsche Konzerne haben den Automobil- und Chemiesektor sowie den Export von Maschinen übernommen. Im Banksystem und in der Telekommunikation sind spanische Unternehmen stark vertreten. Der Strom- und Wassermarkt ist in französischer Hand. Natürlich werden durch die verstärkten Privatisierungen die Wirtschaftsinteresse der transnationalen Konzerne begünstigt. Während die Frage nach Menschenrechten und die Forderung von Entwicklungsmodellen außen vor stehen. Thomas Fritz von Blue 21 hat die Liberalisierungsverhandlungen genauer unter die Lupe genommen und festgestellt, dass
es Forderungen gibt, die menschenrechtlichen Fragen diametral entgegenstehen. Beispielsweise in Brasilien, wenn die Agrarindustrie in Brasilien fordert, dass hier in Europa der Markt aufgemacht werden soll für Rindfleischprodukte, sind ungemein wettbewerbsfähig in Brasilien, was halt eben Rindfleischprodukte angeht. Churrasco, sehr gute Qualität ist das, auch bessere Qualität des Fleisches, als wir hier haben. Heißt das natürlich, dass da Bewirtschaftung des Landes halt eben auch weiter vorangetrieben wird.
Erhebliche Folgen haben die Liberalisierungsklauseln für die Bauern. Brasilien ist Großlieferant für Rindfleisch und Sojaprodukte. Diese werden größtenteils von Großgrundbesitzern angebaut, während die Kleinbauern und Tagelöhner keine Möglichkeiten haben, in diesem Wettbewerb zu bestehen. Die ungleiche Verteilung von Kapital und Land führt zu großen Konflikten in Brasilien, so Thomas Fritz.
Viele Menschen haben keinen Zugang zu Land. Es gibt sehr viele Konflikte zwischen den Agroindustriellen, die dort halt eben Soja anbauen, immer mehr Flächen beanspruchen für den Sojaanbau und all denjenigen Gruppen, die versuchen, auf dem Land in kleinbäuerlicher Landwirtschaft zu überleben. Und diese Konflikte würden natürlich auch weiter angeheizt, wenn es zu einem noch stärkeren Export von Soja in die Europäische Union kommen würde. Das ist also eine klassische Konfliktanordnung zwischen der Frage der Menschenrechte und der Handelspolitik. Handelsliberalisierung.
Während bei den Freihandelsabkommen die wirtschaftlichen Beziehungen und Investitionen eine große Rolle spielen, bleiben die sozialen und gewerkschaftlichen Rechte außen vor. Thomas Fritz von Blue 21 führt aus:
Wir müssen auch feststellen, dass solche Fragen wie der Schutz der Arbeiterinnenrechte, dass das überhaupt kein Thema ist in diesen Freihandelsverhandlungen. Gibt es hier überhaupt keine Überlegung dahingehend, dass halt eben auch soziale Rechte, beispielsweise das Recht zur Gewerkschaftsgründung, die Organisationsfreiheit, dass so etwas Themen sind in solchen Freihandelsverhandlungen? Das ist natürlich eine große Lücke.
Ah, okay, wir sind jetzt wieder auf Sendung. Wir haben jetzt gehört von dem Beitrag von unserer Kollegin Shikiba, was die Interessen der europäischen Konzerne in Lateinamerika sind, welche Interessen sie verfolgen, wo sie stark sind, dass zum Beispiel Deutschland sehr stark in der Region um Sao Paulo vertreten ist. Und wir haben gehört, welche Reibereien es zwischen der Europäischen Union und Lateinamerika gibt, insbesondere auf dem Agrarsektor. Wie wir wissen, gibt es große Global Player im Agrarsektor, wie wir gehört haben, wie Brasilien. Und wir werden jetzt darauf eingehen, wie es eigentlich um die politischen Beziehungen in Lateinamerika bestellt ist. Und da hat uns Oliver ein Interview mitgebracht, das er mit Claudia Ziller von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik geführt hat.
Genau, also Claudia Ziller ist die Lateinamerika-Expertin von jener Stiftung Wissenschaft und Politik. Und sie habe ich ein paar grundsätzliche Dinge gefragt über die Ziele des Gipfels, über die Beziehungen, die momentan zwischen der EU und Lateinamerika existieren. Und meine erste Frage war, wozu eigentlich dieser EU-Lateinamerika-Gipfel in Wien dienen soll? Warum gibt es ein solches Megatreffen zwischen diesen 60 Regierungschefs?
Auf biregionaler Ebene geht es darum, die sogenannte strategische Partnerschaft zu verstärken. Gleichzeitig aber finden auf subregionaler Ebene andere Treffen statt, wo sektorale Themen behandelt werden, wo die Frage nach der Weiterführung der Verhandlungen für Assoziierungsabkommen zum Beispiel thematisiert werden wird. Es gibt besondere Beziehungen zwischen der EU und Chile und der EU und Mexiko, dies im Rahmen eines Assoziierungsabkommens und ein Freihandelsabkommen. Des Weiteren gibt es Beziehungen zwischen der EU und dem Mercosur und dem CAN und mit Zentralamerika und den karibischen Staaten im Rahmen des AKP.
Also es gibt enge politische und wirtschaftliche Verbindungen zwischen der EU und verschiedenen Staatenbündnissen. Der Mercosur ist genannt worden, der Mercado Común, dieser gemeinsame Staatenbund des Südens zwischen Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay, die Andengemeinschaft, die CAN ist genannt worden. Und allerdings hat sich in den letzten 15 Jahren nach dem Ende des Kalten Krieges eine andere Dynamik entwickelt. Lateinamerika fühlt sich vernachlässigt von der Europäischen Union, sagt Claudia Ziller.
Lateinamerika hat sich vernachlässigt gefühlt seit der Osterweiterung bzw. seit dem Ende des Kalten Krieges. Indem die EU viel mehr damit beschäftigt war, diese Osterweiterung erfolgreich zu betreiben. Es ist verständlich, dass die EU sich in erster Linie um die Nachbarn kümmern und erst danach in der Prioritätsskala Lateinamerika kommt. Das ist klar, dass hier andere Aufgaben Vorrang hatten, die zu erledigen waren.
Es gibt mittlerweile aber wieder neue Impulse und diese neuen Impulse könnten unter anderem auch die Linken, die neuen linken Regierungen in Lateinamerika geben. Ich habe Claudia Ziller von der Stiftung Wissenschaft und Politik gefragt, ob diese neuen linken Regierungen eine gute Basis für die Beziehung zwischen der EU und Lateinamerika bilden könnten.
Mit Sorge wird von hier aus betrachtet, wie diese Linksregierungen oder diese linke Regierungen populistische Züge aufweisen. Also problematischer scheint zu sein der populistische Trend als der linke Trend. Zumal auch diese Regierungen, was die linke Politik angeht, sich voneinander unterscheiden. Man kann nicht von einer Ideologie sprechen, man kann auch nicht von einer gemeinsamen politischen Position auf globaler Ebene sprechen. Was aber die Gewichtverschiebung angeht, die ist gravierender auf der Ebene der Integrationssysteme. Insofern als die anderen Gemeinschaften und der Mercosur sich aufzulösen scheinen.
Die Schwierigkeiten rufen also nach Ansicht von Claudia Ziller nicht die linken Regierungen vor, sondern die Probleme, die die Länder Lateinamerikas untereinander haben, gerade in Bezug auf Integration und Konsolidierung. Trotzdem gilt gerade die EU als Vorbild für eine mögliche Integration. Dazu Claudia Ziller.
Es spielt schon heute eine Rolle als ideelles Ziel. Also das ist das Ziel, auf jeden Fall im deklaratorischen Sinne wird als Ziel erklärt, so ein Integrationssystem zu bilden wie die EU. Aber der Mercosur ist weit entfernt davon. Es gibt keine gemeinsame Handelspolitik, umso weniger eine gemeinsame Wirtschaft oder Finanzpolitik. Es ist noch nicht mal eine vollständige Zollunion. Aber vor allem in den Streitigkeiten oder in der Weigerung vieler südamerikanischer Länder, sich dem Projekt von der Regierung der USA, diese FTAA, also diese ganz amerikanische Freihandelszone, die Weigerung, sich anzuschließen, wird oft damit begründet, dass das nicht das Modell ist, das die Länder des Südamerikas anstreben, sondern dass sie ein Integrationssystem möchten wie die EU. Also auf deklaratorischer Ebene spielt immer noch eine Rolle, nur konkret werden die Schritte nicht gegangen, um sich in die Richtung zu entwickeln.
Die ganz konkreten Ursachen und Hindernisse für die Schwierigkeiten, die die lateinamerikanischen Staaten bei ihren Integrationsversuchen haben, sind folgende.
Ein Grund ist, dass die Außenpolitik vieler lateinamerikanischer Länder sich schon immer dadurch gekennzeichnet hat, sehr stark der Innenpolitik unterordnet zu sein. Kurzfristige Ziele haben den Vorrang, weniger als mittelfristige oder längerfristige Projekte. Und dass dieses Souveränitätsprinzip sehr ausgeprägt ist. Ein Souveränitätsprinzip, das sehr nah dem Nationalismus liegt. Und das natürlich ist ein Hindernis für die Kooperation und die Koordinierung mit Nachbarländern oder mit anderen Staaten der Region.
In Ihrer Sicht auf Europa bzw. auch auf die USA haben die meisten lateinamerikanischen Staaten aber schon eine gemeinsame Position. Das heißt, sie setzen schon ihre Priorität für ihre jeweiligen biregionalen Beziehungen.
Der Vorteil der EU ist, dass sie ein viel höheres Ansehen genießt als die USA. Man muss bedenken, dass in vielen lateinamerikanischen Gesellschaften ein sehr negatives Gefühl gegenüber den USA herrscht. Das ist nicht der Fall in Bezug auf die EU. sogar im Gegenteil, die EU ist eine der Institutionen, die das höchste Ansehen genießt. Aber wenn Sie was Gemeinsames haben, das ist die Agrarpolitik, die stark protektionistisch ist. Und das ist natürlich ein Problem für die Länder Südamerikas, vor allem die vom Mercosur, die hauptsächlich Agrarprodukte in die USA und in die EU exportieren.
Also es gibt eine deutliche Affinität zu Europa, doch trotzdem sind sich natürlich alle Staaten bewusst, dass nicht nur die USA, sondern natürlich auch die EU ihre Agrarmärkte abschotten. Und als letztes wollte ich dann von Claudia Ziller wissen, was kommt bei diesem offiziellen Gipfel letztendlich raus, wenn überhaupt? Wie behindern sich die Länder Lateinamerikas selbst?
Sehr schwer, da konkrete Projekte zu schmieden oder überhaupt Erfolge in Verhandlungen zu erreichen, da es keine lateinamerikanische Agenda gibt im Sinne, keine lateinamerikanische Agenda. Es gibt nicht eine lateinamerikanische Vision im Sinne, in welche Richtung soll sich der Subkontinent entwickeln, beziehungsweise es gibt kaum gemeinsame Projekte, die von denen man denken könnte, sie wären erfolgreich. Und das ist die Schwierigkeit für die EU. Die EU ist, abgesehen von den großen Unterschieden und auch von den unterschiedlichen Beziehungen, die verschiedene Länder zu Lateinamerika haben, die Rolle Spaniens ist eine andere als die Rolle Deutschlands, trotzdem könnte man sagen, dass die EU ein homogener Akteur ist und eine stärker koordinierte Agenda hat. Das ist im Falle Lateinamerikas nicht vorhanden. Und das ist die Schwierigkeit. Diese Gipfeltreffen sind viel zu groß, schon rein quantitativ, sind viel auch qualitativ gesehen breit angelegt, was die Themen angeht. Und leitet sich von einem Bild von Lateinamerika, das möglicherweise in der Form zurzeit nicht mehr besteht.